Einen wunderherrlichen guten Morgen. Wer mich noch nicht kennt, der möge nachher einfach auf mich zukommen und mich interviewen. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich bete noch und dann geht's los. Jesus, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist und dass du zu uns sprechen willst, Herr. Und du weißt, ich bin nur ein Mensch und ich brauche dich. Ich brauche es, dass du mir hilfst, dass du meine Gedanken sortierst, dass du das wegordnest und nicht rauslässt, was hier gar nicht hergehört und dass du mir hilfst, dass du durch mich hindurch sprichst, Herr. Danke, dass ich mich da auf dich verlassen kann. Danke, dass du mich gebrauchen willst, Herr. Amen. Ja, ich habe heute Morgen eine Predigt, die ich auch in unserer Gemeinde mal gehalten habe und mir war es irgendwie auf dem Herzen, als ich angerufen worden bin, ob ich mal wieder hier predigen möchte, die auch euch zu halten. Und die ist in meiner Gemeinde gar nicht so gut angekommen, die Predigt. Und das hat aber einen bestimmten Grund, weil es gibt so Predigten, die ermutigen einen so pur. Die sagen einen, wie sehr Gott einen lieb hat und wie sehr Gott einen gebrauchen will. Oh, und dann entspannt man sich und sagt, ja, das ist die Wahrheit, die ich hören will. Und es bleibt auch wahr. Dem widerspreche ich mit keiner einzigen Silbe. Und dann gibt es so Predigten, die sind so vom Style eher herausfordernd. Die sagen einem, das ist ja schön, dass du auf dem Platz sitzt, aber bleib bitte nicht sitzen. Das ist ja schön, dass Jesus dich gerettet hat, aber das war noch nicht alles. Der will dich tatsächlich gebrauchen und tatsächlich dich. Und dann gibt es, das sind noch, könnte man als ermutigende Predigten abtun oder sagen, ja, da hat der Prediger sich geirrt und dann schüttelt man sich einmal und sagt, lass ihn in sein Irrtum, Herr, segne ihn. Oder er wird irgendwann dahin kommen, einiges zu begreifen. Und dann geht man in Gnade nach Hause und schmunzelt so ein wenig und denkt, ach, diese Studierten. Und dann gibt es so Predigten, ich will nicht zu viel von meiner Predigt erwarten, aber in meiner Gemeinde war es so, dann, da werden so Dinge in den Raum gestellt, an denen kommt man dann nicht mehr vorbei. Das ist so ganz blöd. Da kann man dann nicht mehr sagen, der hat sich geirrt. Weil man sich umguckt und merkt, Mist, der hat recht. Und vielleicht ist das bei euch auch so, bitte erschlagt mich dann hinterher nicht, sondern prüft es und das, was für euch gut ist, das behaltet ihr bitte. Und das, was nicht gut ist, das stellt ihr in den Schrank, das könnt ihr später mal gebrauchen. Oder jemandem weitergeben, der es gebrauchen kann oder so, was weiß ich. Und die Predigt fängt auch noch ganz harmlos an mit einem Bibeltext, der relativ kurz ist. Und ich will aber darauf eingehen, was da nicht drin steht. Und da wird es dann spannend. Also der Predigttext steht im Philipperbrief im Kapitel 4, die Verse 4 bis 9. Also ein recht kurzer Text, ist auch schön. Ne? Und da steht, freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, eure Gedanken und euer Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Lebt so, wie ich es euch gelehrt und euch als verbindliche Weisung weitergegeben habe und wie ihr es von mir gehört und an mir gesehen habt. Gott, der Frieden schenkt, wird euch beistehen. Das ist ein schöner Text, oder? Man könnte den jetzt schön harmlos auslegen und auf die Freude absteigen und sagen, freut euch, und wenn ihr jetzt rausgeht, dann freut euch bitte nur noch. Aber da steckt so viel mehr drin. Und ich würde das ganz gerne mit einer Beobachtung verknüpfen, die ich in einigen Gemeinden gemacht habe, nicht nur in meiner eigenen, aber in der auch, die ich auch bei mir selber gemacht habe. Das ist die Beobachtung, dass ich doch mehr Landeskirchler bin, als ich dachte. Obwohl ich nie in der Landeskirche als Mitglied war und obwohl ich diese Lehre nie bewusst wahrgenommen habe, lebe ich sie. Die Lehre der Landeskirche besagt, deine Eltern lassen dich taufen, du bestätigst in der Konfirmation deine Taufe und dann bist du gerettet. Punkt. Punkt. Und manchmal entspanne ich mich genauso und sage, ja, Jesus hat mich gerettet. Wow, ist das cool. Jesus, dann rette du jetzt mal auch die anderen. Ich setze mich dann mal aufs Sofa. Herr, bist du gut. Du hast mich gerettet. Dann kann ich mich ja entspannen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das bei uns in den Gemeinden auch so ist. Zumindest wenn ich zum Beispiel in Gebetstreffen sitze. Wenn ich in Gebetstreffen sitze, wo es darum geht, für die Gemeinde zu beten und wo es darum geht, füreinander zu beten, dann werden die Mitgliedszahlen auf einmal ganz klein. Bei uns haben wir dann 4 bis 12 Mitglieder. Wir sind eine Gemeinde mit über 150 Mitgliedern eigentlich. Und manchmal frage ich mich, warum nicht wenigstens einer pro Ehepaar da kommen kann. Was so viel Wichtiges bei so vielen Leuten alles so dazwischen kommen kann, wundert mich manchmal. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich kenne eure Gebetstreffen nicht. Ich war nie da. Aber ihr wisst das ja selber. Ihr könnt das selber mal an euch prüfen. Wie wichtig ist Gott im Alltag? Wie wichtig ist das denn, was hier steht? Sich alle Zeit zu freuen und mit allem, mit jeder Lage zu Gott zu kommen und ihn zu bitten. Wie wichtig ist denn das wirklich? Oder reicht es etwa, dass Jesus Christus mich einmal befreit hat? Das ist schon spannend. Das ist eine spannende Beobachtung. Es gibt viele spannende Beobachtungen, aber die will ich mal so in den Raum stellen. Und ich will dieser Predigt 3 Punkte entnehmen. Was nicht direkt drinsteht, ist schon gleich das Erste, worauf ich eingehen will, das Wesentliche sehen. Da steht dann nirgendwo, liebe Gemeinde, schaut aufs Wesentliche, aber es kommt so zwischen den Zeilen raus. Da wird zum Beispiel gesagt, freut euch, und noch einmal sage ich euch, freut euch in der Freude, die der Herr euch schenkt. Was ist denn das für eine Freude? Ist das irgendein aufgesetztes Grinsen, was man jetzt irgendwie sich ins Gesicht klöppeln muss und dann sein Leben lang damit rumlaufen muss? Irgendeine Schauspielerei? Ein frömmelndes Getue? Nein. Es hat was damit zu tun, dass ich aufs Wesentliche schaue, auf Jesus selbst. Dass ich immer wieder im Alltag anhalte und mir überlege, sag mal, bin ich eigentlich noch beim Wesentlichen? Habe ich da eigentlich noch im Kopf, dass Jesus Christus mich gerettet hat, dass er für mich elendig verreckt ist am Kreuz, damit ich wahres Leben habe? Ist mir das noch bewusst? Erreicht das mein Herz eigentlich noch? Durchströmt mich die Kraft Gottes oder nicht? Dass ich immer wieder anhalte und mich frage, wenn mir jemand sagt, freu dich doch, warum ärgert mich das eigentlich so sehr? Warum nervt mich das eigentlich so? Könnte es daran liegen, dass mich der Alltag zugeschüttet hat mit Unwesentlichem, dass ich meine Prioritäten ganz woanders hingelegt habe und mir deswegen Dinge wichtig geworden sind, die Bibel vielleicht Götzen nennen würde oder zumindest mal unwichtig? Warum kann ich mich nicht mehr freuen? Was ist hier los? Aufs Wesentliche sehen. Das ist das Erste, was so zwischen diesen Zeilen mitschwimmt. Sagt, freu dich. Paulus setzt das irgendwie voraus, dass alle immer aufs Wesentliche schauen und das nie vergessen. Aber mein Lebensalltag sagt mir, wir vergessen das andauernd. Ich vergesse das andauernd. Ich predige euch nicht an als jemand, der es besser kann, sondern ich will mit euch lernen, das besser zu kriegen, besser hinzukriegen, Schritt für Schritt. Das nur nebenbei. Nicht, dass ihr denkt, hier steht ein Profi vorne. Keine Angst. Das bin ich nicht. Das Wesentliche sehen. Vielleicht braucht das auch Freunde. Deswegen hat Gott uns wohl in Gemeinde gestellt. Also manchmal, wenn ich Gemeinde beobachte, denke ich, Gott hat uns in Gemeinde gestellt, damit wir gute Streiten lernen. Und hinterm Rücken reden. Damit wir das so richtig gut beherrschen. So immer die Unangenehmen meiden. Das ist auch ein guter Sport in Gemeinde geworden. Aber eigentlich sollte es doch darum gehen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, füreinander beten und uns herzlich lieb haben. Nicht, dass das nicht gelegentlich auch passiert. Wie bei der Raumfahrt ist das ein gutes Abfallprodukt manchmal. Aber eigentlich sollte es doch ums Wesentliche gehen. Jesus Christus im Zentrum der Gemeinde. Der uns gerettet hat. Und der so viel Freude in uns produziert, dass wir gar nicht mehr aufhören können. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr euch bekehrt habt? Erinnert ihr euch noch daran? Ich war mal bei einer Bekehrung dabei, da hat sich einer von 0 auf 100 bekehrt. Innerhalb eines Tages. Also für mich nur so sichtbar. Bestimmt hat Gott vorher an dem gearbeitet, da bin ich mir sicher. Aber der war auf der Straße unterwegs und er hatte ein heftiges Leben hinter sich. Und als er sich bekehrt hatte, haben wir Lobpreis gemacht und wir haben Halleluja gesungen. Und er hat aber Happy Julia gesungen, weil er einfach dieses Wort Halleluja nicht kannte. Und er ist durch diesen Raum gesprungen und hat eine Freude und eine Energie gehabt und hat immer Happy Julia gesungen. So, irgendwann haben wir uns getraut, ihm zu sagen, das heißt eigentlich Halleluja, aber Happy Julia ist auch nicht schlecht. Wir haben eine Julia hier drinnen, die kann ein bisschen Happiness gebrauchen. Ist also gar nicht so schlimm, dass du das so singst. Aber der hatte ein Feuer, der hatte eine Liebe, eine Begeisterung und der hat nicht aufgehört zu grinsen und da war nichts Aufgesetztes dran. Der hatte einfach in dem Moment genau den Fokus auf das Wesentliche. Heißt es nicht in der Offenbarung bei einer Gemeinde, ihr habt die erste Liebe verlassen? Ich glaube, dass das heute vielen Gemeinden so geht. Dass wir irgendwie aus dieser ersten Liebe so rausrutschen. Und ich weiß nicht, vielleicht sitzen wir manchmal ganz traurig zu Hause auf unserem Sofa und wünschen uns diese erste Liebe zurück. Und wie kriegen wir die? Indem wir uns aufs Sofa setzen und uns die erste Liebe zurücksehen und uns dann denken, ach naja, sie kommt eh nicht mehr. Das ist wie beim Verliebtsein mit dem Ehepartner. Irgendwann war das Handtuch mal frisch, jetzt nicht mehr ganz so. Ja, ich sag's mal ganz knallhart, ja. Und dann wird da weise Philosophie draufgelegt, irgendwann wird aus Verliebtsein Liebe. Und Liebe ist ja auch eine Entscheidung, liebe Freunde. Das hat mit Gefühl wenig zu tun. Also ich glaube, in echten Beziehungen ist das anders. Also ich bin jetzt seit 12 Jahren mit meiner Frau zusammen und ganz viele Leute, weise Menschen, haben mir die Hand geschüttelt und gesagt, irgendwann ist das Verliebtsein vorbei, junger Mann. Und dann kommt die echte Liebe, das Durchhalten. Ja, ich hätte auch gern so gelacht, aber ich habe mich königlich zusammengerissen. Ich warte immer noch aufs Durchhalten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dranbleibt und wenn man immer wieder ins Gespräch zurückgeht und manchmal geht diese erste Liebe auch weg und manchmal nervt mich meine Frau und wahrscheinlich nerv ich meine Frau noch viel, viel mehr. Aber dann zu sagen, hey, wir haben uns doch mal richtig lieb gehabt und da schwebten so rosa Wolken um das Gesicht des anderen rum und so, wo ist das hin? Ich will das zurück, ich will meine Frau von Herzen lieb haben. Und dann kann man das auch zurückbekommen, indem man wieder ins Gespräch geht und sich ganz vom Neuen verliebt, in den Menschen, der sie jetzt geworden ist. Und ich hoffe, dass sie das auch macht, in den Menschen, der ich jetzt geworden bin. Das kommt immer wieder. Und soll ich euch was verraten? Das ist bei Gott genauso. Wenn man sagt, Jesus, ich will diese erste Liebe zurück, ich will begeistert sein von dir und ich will nicht nur davon träumen, wie es früher mal war, sondern ich will an dem Punkt stehen, wo es jetzt ist und wie es jetzt ist. Ich habe Erkenntnisse dazu gewonnen, ich habe schwierige Erfahrungen mit dir gemacht, ich verstehe dich oft nicht, aber ich will dich lieben. Das Wesentliche. Und das steckt in diesem Text drin. Überraschend, oder? Kommen wir aufs Zweite. Jetzt kommt so ein bisschen Disziplin. Ich war nie bei dem Militär. Das war einer der Gründe, warum ich nie hingegangen bin. Die waren mir viel zu disziplinierte Jungs. Da wollte ich nicht hin. Aber irgendwie scheint das was zu sein, was in der Bibel auch so drinsteckt, was Paulus immer wieder auch predigt. Und er sagt, Leute, bleibt doch dran. Und das scheint auch ein Geheimnis in jeder gut funktionierenden Beziehung zu sein, dran zu bleiben. Ich habe ehrlich gesagt gar kein Verständnis mehr dafür, warum Gebetstreffen immer so leer sind. Ich habe da kein Verständnis für. Und ich sage euch auch warum. Nicht, weil ich nicht verstehen würde, dass diese Gebetstreffen mitunter echt langweilig sind. Sogar für Pastoren. Und nicht, weil ich nicht wüsste, dass das Gebet das Umfochtenste ist, was es im christlichen Alltag gibt. Der Teufel will nicht, dass wir Beziehung lieben. Der hasst das. Das ist massiv gefährlich für ihn. Denn je mehr wir mit Gott im Gespräch sind, desto weniger kann er uns einreden, entschuldigt das Wort, wie scheiße wir eigentlich sind. Entschuldigt dieses Wort. Normalerweise könnte ich das anders ausdrücken, gerade fällt mir nichts anderes ein. Der Teufel liebt es, uns von diesem Wesentlichen, von dieser Beziehung abzulenken, uns die Freude zu rauben. Und irgendwie gelingt ihm das auch ziemlich gut. Leider. Ich habe für mein Leben beschlossen, dass ich dem Teufel sehr ungern Raum einräumen würde. Sehr ungern. Und ich empfehle euch das auch, dass ihr das für euer Leben beschließt. Ich kann das nicht für euch beschließen. Für oft in Gemeinden so ist auch so ein Nebeneffekt, den ich erlebe, dass alle vom Pastor erwarten, dass der so ein makelloses Christsein lebt. Und dass alle ganz enttäuscht sind, wenn der mal irgendwie eine Sünde, eine ganz offensichtliche Sünde plötzlich aufgedeckt wird. Ich war mal in einer Gemeinde, bin ich gerufen worden, weil der Pastor einen Ehebruch begangen hat. Und dann waren sie alle ganz entrüstet und gesagt, wie kann der Pastor das tun? Und haben dann alle nacheinander gesagt, wie entsetzlich sie das finden und dass sie ihn als Pastor jetzt untragbar finden. Und dann haben sie mich nach vorne gebeten, eigentlich um diesen armen Pastor abzukanzeln. Und der saß da schon irgendwie unterm Stuhl und hat nur noch gebetet, dass die Erde endlich aufgehen möge und ihn verschlucken möge. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, lieber Pastor, setz dich mal gerade hin. Du bist auch nur ein Mensch. Das, was du getan hast, ist falsch, das weißt du selbst. Aber jetzt will ich euch mal was sagen, liebe Gemeinde. Euer Pastor ist nicht dazu da, euren Glauben zu leben. Das müsst ihr schon selber machen. Und euer Glaube in diesem Moment heißt, einem Sünder zu vergeben und ihm zu helfen, auf eine gute Bahn zurückzukommen. Und eure Pflicht ist es, ihn als Pastor zu behalten. Wir werden ihn nicht vermitteln. Er bleibt hier. Wir begleiten euch nur, wenn ihr einen Weg mit ihm gehen wollt. Ansonsten könnt ihr das gerne alleine machen. Ich würde nämlich sehr gern das Werk Gottes begleiten und nicht irgendein Werk. Dann war es sehr ruhig im Raum. Die ganze Lästerung war ein bisschen von Luft raus. Es ist doch schon ein bisschen peinlich, dass ich mich gerade zu Wort gemeldet habe. Das ist spannend, oder? Dass man immer von anderen erwartet, dass sie ein heiliges Leben führen und man gar nicht so auf sich guckt. Und dann habe ich die Frage gestellt, die Jesus einigen ganz tollen Menschen, die Steine in der Hand hatten, auch gestellt hat, als sie die Ehebrecherin steinigen wollten. Wer von euch ist denn ohne Schuld? Da steh jetzt mal auf und sag uns allen, wie es funktioniert. Wer von euch? Konnte sich keiner melden. Aber Paulus sagt auch nicht, dass er ohne Schuld ist. Sagt auch in diesem Text nicht. Aber er sagt, es gibt genug Grund, sich zu freuen. Es gibt immer wieder Grund, mit allem, egal wie verfahren die Lebenssituation ist, zu Gott zu kommen. Ins Gebet zu gehen und zu bitten, zu sagen, Jesus, hilf mir doch mit den Dingen, mit denen ich nicht klarkomme. Hilf mir auch mit meinem Gegenüber klarzukommen, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme, den ich vielleicht nicht mal ab kann. Hilf mir bitte. Und hilf mir dran zu bleiben an dieser Beziehung, damit ich überhaupt Freude habe in meinem Leben. Hilf mir, dass ich mich richtig sehe, weil du mir zeigst, wer ich bin. Das ist ein gefährliches Gebet, nur mal so nebenbei, aber es ist ein sehr wohltuendes Gebet. Weil Gott dir als allererstes zeigen wird, da bin ich sehr von überzeugt, weil nicht nur ich, sondern jeder, mit dem ich gesprochen habe, der dieses Gebet gesprochen hat, das so erlebt hat, dass das Erste, was Gott dir zeigt, ist, wie sehr er dich liebt. Wie sehr er dich liebt und wie sehr er dich gebrauchen will. Und wie einzigartig du bist und wie wichtig du auch für deine Gemeinde bist. Du bist wichtig für diese Gemeinde. Wusstest du das? Jeder, der hier sitzt, egal ob alt, jung, krank, gesund, ihr seid wichtig für eure Gemeinde. Wusstet ihr das? Der Leib Gottes an diesem Ort, das Reich Gottes, kann nur funktionieren, wenn du mitmachst. Dranbleiben. So das zweite Stichwort, das ich diesem Text entnehme. Und das dritte Stichwort ist alles ausrichten. Es hat mit dem Dranbleiben zu tun. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Ich habe, bevor ich als Pastor gearbeitet habe, habe ich mal als Außendienstmitarbeiter gearbeitet und habe Warmwasserboiler verkauft. Ein äußerst wichtiger Job. Ich weiß, die Welt braucht warmes Wasser. Unbedingt. So ungefähr so erfüllt war ich von dem, was ich da getan habe. Aber mein Chef, der hat immer erwartet, dass ich alles gebe, dass alles, was ich denke und tue, nur für die Firma ist. Und der war immer ganz empört, wenn das jemand nicht gemacht hat. Der hat immer gefragt, welchen neuen Kunden man akquiriert hat, wenn man am Montag in die Firma kam. Also, Chef, es war Wochenende. Ja, na und? Hab am Samstag keinen Baumarkt offen? Okay, wir haben doch eigentlich Freitag 12 Uhr Schluss. Na und? Das war sein Anspruch an uns, dass wir immer alles geben und immer alles tun. Und ich weiß nicht, wie das so mit dir ist. Also in der Arbeitswelt ist der Anspruch vielleicht ein bisschen verkehrt. Und weil wir oft genau diesen Anspruch in der Arbeitswelt erleben, haben wir die Schnauze so voll davon, immer alles geben zu müssen. Aber bei Gott geht es nicht um Arbeit. Wir sind bei ihm nicht angestellt. Wir sind nicht seine Dienstleister und wir müssen ihm auch nichts beweisen, sondern mit Gott leben wir in einer Beziehung. Und stell dir mal Folgendes vor. Du bist mit deinem Ehepartner verheiratet oder bist jetzt gerade frisch verliebt, hast einen Freund oder eine Freundin. Ich schildere mal aus meiner Sicht, also ich habe eine Freundin, bin mit der frisch verliebt. Und wir kommen so ins Gespräch, wie wir unsere Beziehung so gestalten wollen. Und dann sagt sie so, also am Montag habe ich von 19 bis 20 Uhr Zeit für dich. Am Freitag hätte ich nochmal von 18 bis 19 Uhr Zeit für dich. Aber am Rest der Zeit geh mir bitte nicht auf den Sack. Lass mich bitte in Ruhe. Ich bin bereit, ein bisschen für dich zu investieren, aber lange nicht alles. Ich liebe dich nur so ein Quäntchen. Willst du mich heiraten? Man kommt man sich da irgendwie verarscht vor, oder? So, was? Das passt doch nicht zusammen. Du willst in der Beziehung leben, aber hast keine Zeit für mich. Liebst mich ein bisschen, willst aber, dass ich dich heirate. Was? Schon ein bisschen verquer, ne? Warum gehen wir denn mit Gott so um? Herr, also am Sonntag habe ich dich lieb, aber am Montag gehe ich zur Arbeit. Dann lass mich bitte in Ruhe. Das mache ich bis Freitag, wenn du dich wieder bei mir melden willst. Samstag wäre ein guter Zeitpunkt, aber bitte nicht vormittags. Da frühstücke ich mit meiner Familie und habe sonst eigentlich auf nichts Lust. Und außerdem möchte ich gerne mal ausschlafen, Herr. Ja? Ach, übrigens, das ist mein Leben. Du kannst eine Ecke davon haben, die Sonntags- und Samstagnachmittags-Ecke, die darfst du haben. Vielleicht auch nochmal abends oder der Woche, wenn es reinpasst, wenn nicht irgendwer anders was von mir will. Aber ansonsten lass mich bitte in Ruhe. Beten, morgens ein Stoßgebet, abends, wenn ich nicht vorher einschlafe, auch nochmal. Und zwischendurch, wenn es mal eng wird, melde ich mich bei dir, okay? Alles ausrichten sieht irgendwie anders aus. Richtet eure Gedanken auf das, was gut, was lieblich, was schön, was rechtschaffend ist. Paulus zählt so ein paar Punkte auf, was eure Mitmenschen schon begreifen, was gut wäre. Warum sagt er das? Ist doch logisch. Offensichtlich scheint er nur bei den Philipperleuten, also bei uns nicht, zu bemerken, dass die Menschen gerade in dieser Stadt ein besonderes Problem mit ihren Gedanken haben. Dass sie gerne abschweifen, wir natürlich nicht, die schon, dass sie gerne abschweifen und dass sie gerne sich auf Dinge ausrichten, die scheinbar wichtig sind. Arbeit, wie finanziere ich mich, wie organisiere ich meinen Familienalltag, wie kriege ich meine Krankheit wieder los, das sind ja alles wichtige Dinge. Aber es gibt was, was noch wichtiger ist. Und das, was noch wichtiger zu sein scheint, das brennt Paulus auf der Seele. Und ich glaube, dass auch Jesus auf der Seele brennt. Das alles kannst du mitnehmen und dich ausrichten auf Jesus und sagen, Jesus, in jedem dieser Bereiche, ich zähle sie dir mal kurz auf, habe ich Probleme. Aber die habe ich, glaube ich, nur, weil ich immer versuche, alles alleine zu schaffen. Weil ich aus meinem Denken, aus meinem Horizont heraus Dinge versuche zu regieren, die ich gar nicht regieren kann. Hilf mir, dass ich mich auf dich ausrichte. Hilf mir, dass ich jeden Bereich meines Lebens aufräume und wach werde und wirklich gucke, bin ich in meinem Alltag eigentlich bei dir? Durchströmt mich deine Kraft in meinem Alltag? Trägst du mich oder nicht? Freut euch immerzu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. Dann wird der Friede Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Lebt so, wie ich es euch gelehrt und euch als verbindliche Weisung weitergegeben habe und wie ihr es von mir gehört und in mir gesehen habt. Gott, der Frieden schenkt, wird euch beistehen. Ich möchte euch eine Wochenchallenge mitgeben. Vielleicht wird es sogar zu einer Lebenschallenge. Ich weiß, ihr habt ihr nächste Woche, wann habt ihr euer nächstes Gemeindegebetstreffen? Wann ist das? Sagt mal ein Datum. Sonst kreiert mal ein neues. Immer in der letzten Woche. Was für ein Tag? Mittwoch. Ach, ich dachte die ganze letzte Woche. Wow. Also der letzte Mittwoch im Monat Hat jemand ein Smartphone und kann kurz gucken, was das für ein Datum ist?
Guck doch mal schnell.
Verrat's nicht, ich will den mit dem Smartphone gleich ärgern. Und, Datum? Dann speichern wir gleich Gebetstreffen ein. Okay, also am 25., letzter Mittwoch im Monat, da ist das Gebetstreffen. Und die Challenge ist, kommt dahin. Wenn ihr nicht tot seid, euer Ehepartner oder eure Eltern gerade im Sterben liegen oder sonst jemand lebenswichtig Hilfe braucht, verschiebt alles andere und kommt zum Beten. Das ist die Wochenchallenge oder Monatschallenge in dem Fall, die ich euch gerne mit auf den Weg geben will. Weil ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Wenn wir im Gebet stehen, allein und auch miteinander als Gemeinschaft, wenn wir das wieder lernen, wirklich im Gespräch zu sein mit Gott, dann glaube ich, dass die Freude sich einstellen wird, dass die erste Liebe zurückkehrt, dass wir mehr über uns selbst erfahren und über andere um uns herum, dass wir unseren Platz in der Gemeinde und in dieser Welt finden werden und dass wir von der Kraft Gottes durchströmt sind. Ich glaube nämlich, dass das die Kernaussage von Paulus ist in diesem kurzen Text. Er sagt, betet, bringt alle eure Bitten vor Gott und vergesst nicht, dankbar zu sein über all dem, was Gott euch gegeben hat. Hört nicht auf zu beten. Wochenchallenge, Monatschallenge, Jahreschallenge, Lebenschallenge. Amen. Was haben wir jetzt? Lobpreis? Dann mal los.
Gebetsgemeinschaft, ja!